Ich möchte noch mal beten. Jesus, wir danken dir für deinen wunderbaren Namen. Wir danken dir, dass in dir alle Kraft ist, alle Macht. Jesus, und ich bitte dich, dass die Predigt jetzt dazu dient, deinen Namen groß zu machen, dass wir mehr von dir verstehen. Ich bitte dich, dass du Reden und Hören segnest. Amen. Ja, wir werden heute weitergehen im Markus-Evangelium. Sonst bin ich ja meistens im Kindergottesdienst. Da mache ich das meistens so, dass ich zu einem Thema hinführe mit einem Spiel. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, das mache ich jetzt nicht. Aber mir ist ein Spiel eingefallen, wie das vor ein paar Wochen waren. Also bei den Grundschulkindern beschäftigen wir uns im Moment mit Nehemia. Und der war ja am Hof vom persischen König Mundschenk, also hatte da so eine dienende Funktion. Und dann haben wir damals das Spiel gespielt, der König sagt. Und dann sitzt man so im Kreis und einer steht in der Mitte und er ist der König und der sagt dann so, meine lieben Untertanen, ich befehle euch jetzt, zum Beispiel auf einem Bein zu hüpfen. Und wer das dann am besten gemacht hat, darf der König dann bestimmen, der ist dann der nächste König. Und die Kinder, die finden dieses Spiel total großartig, weil es ist mega cool, dass man da in der Mitte steht und alle das machen müssen, was man sagt. Also man kann sich die blödesten Sachen ausdenken, also wie ein Frosch hüpfen, wer am lautesten so tun kann, als ob er pupst oder irgendwas. Also es ist, kommen da ganz skurrile Sachen bei raus. Und manchmal also ist man vor allem als Erwachsener einfach aus dem Rennen. Also ich war das, glaube ich, an der Stelle, als es darum ging, wer kann am besten einen Handstand machen. Ich gedacht so, okay, jetzt ist fertig, das geht nicht. Der König, der darf so für eine begrenzte Zeit da in der Mitte mal gerade so ein bisschen Macht ausüben. Und sei es eben auch nur für die Dauer eines Spiels, das gefällt den meistens ganz gut. Aber das ist natürlich nur bei den Kindern so. Heute im Predigttext, da beschäftigen wir uns auch mit Macht, aber mit Vollmacht. Vollmacht, das ist so eine Macht, die von einer legitimierten, echten Machtquelle kommt. Davon muss die bestimmt sein. Der König, der kann also nun so hergehen und sagen, ich bestimme jetzt Stellvertreter und die müssen in meinem Namen etwas tun. Oder ich kann ja auch als ganz normale Person sagen, ich teile jetzt jemanden eine Vollmacht, für mich zum Beispiel einen Behördengang zu erledigen oder bei der Bank oder irgendeinem Geldinstitut für mich Geschäfte zu erledigen. Viele stellen eine Vorsorgevollmacht aus, damit in einer Notsituation jemand in meinem Sinn handeln kann. Die Polizei, die handelt in Vollmacht des Staates und so weiter. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Ja, jetzt wollen wir mal schauen in unseren Text, in Markus 11, ab Vers 27, worum es da nun genau geht. Er ist überschrieben mit die Frage nach der Vollmacht Jesu. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Sie kamen wieder nach Jerusalem. Als Jesus im Tempel umherging, traten die führenden Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und fragten: Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu handeln? Ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Beantwortet sie mir und ich werde euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, stammte sie vom Himmel oder von Menschen? Was ist eure Antwort? Sie überlegten miteinander hin und her. Wenn wir antworten vom Himmel, wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Sollen wir also antworten von Menschen? Doch das wagten sie nicht, weil sie vor dem Volk Angst hatten. Denn das ganze Volk war der Ansicht, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Schließlich gaben sie Jesus zur Antwort, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage ich euch auch nicht, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. In diesen paar Versen begegnet uns viermal das Wort Vollmacht. Der griechische Begriff dafür heißt Exousia. Das scheint in dieser Textpassage so eine Art Schlüsselbegriff zu sein. Der taucht zwar auch vorher in den Kapiteln so hier und da mal auf, aber eigentlich würde ich sagen, wenn man sich das Markus-Evangelium anschaut, handelt es insgesamt absolut von dieser Vollmacht und diesem vollmächtigen Handeln Jesu. Da kommen also diese religiösen Führer, das waren also die Schriftgelehrten, Priester, die Ältesten, das waren alle Mitglieder dieses Hohen Rates. Die treten nun an Jesus heran, eben mit diesen zwei Fragen. Woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht gegeben, so zu handeln? Was ist mit diesem das alles gemeint? Wir zoomen einmal so ein bisschen raus aus dem Text und gucken, was ist da eigentlich in diesem näheren Umfeld passiert. Jesus und seine Jünger, die befinden sich den dritten Tag in Jerusalem, beziehungsweise die pendeln immer zwischen Bethanien und Jerusalem hin und her. Bethanien ist so ihr Ort, wo sie schlafen, und tagsüber halten sie sich in Jerusalem auf. Am ersten Tag, erinnern wir uns, ist Jesus triumphal in Jerusalem eingezogen. Die Menge hat ihm zugejubelt. Die haben ihn empfangen wie einen König. Und Jesus hat an diesem Tag auch, das überliest man ganz schnell in diesem Text, schon mal einen Blick in den Tempel reingeworfen. Da heißt es in so einem ganz kleinen Satz, er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Und offensichtlich hat ihm nicht gefallen, was er da gesehen hat, denn am zweiten Tag geht er in diesen Tempel und räumt da erstmal so richtig auf. Hatten wir auch vor einiger Zeit diese Stelle. Und ich muss sagen, in der Predigtvorbereitung, ich lief die ganze Zeit irgendwie so imaginär durch unseren Ostergarten. Also wenn ihr das so vor Augen habt, das hilft total dabei, sich das vor Augen zu führen. Der hat richtig aufgeräumt im Tempel. Der hat die Händler rausgeschmissen, die ganzen Tiere rausgetrieben. Der hat die Tische umgeworfen. Das war nicht dieser liebe, sanfte Jesus, der da durch den Tempel gegangen ist. Und damit hat er sehr den Unmut eben dieser Menschen, die jetzt auch Jesus begegnen, auf sich gezogen, dieser Priester und Schriftgelehrten. Das ist gerade passiert. Sie gehen wieder nach Bethanien, sie kommen den nächsten Tag wieder her. Und Jesus wagt es tatsächlich, an diesem dritten Tag wieder in diesen Tempel zu gehen und dort wahrscheinlich auch zu lehren. Und dann haben sie wahrscheinlich endgültig genug, diese führenden Männer, religiösen Führer, ich verstehe das total, dass die sich provoziert fühlen. Also Jesus kommt da plötzlich in ihren Zuständigkeitsbereich herein und so kommt es also zwischen ihnen zur Konfrontation. Das ist so dieser nächste Kontext. Aber vermutlich ist mit diesem, wieso das alles, warum machst du das? Was ist damit gemeint noch? Jesus ist ja kein Unbekannter in Jerusalem. Er ist ja der Rabbi, von dem wirklich überall im Land gesprochen wird. Ich habe in der Vorbereitung jetzt einfach noch mal so die Kapitel vorher durchgelesen. Wenn man das liest, das ist total beeindruckend. Er ist der, der die Menschenmengen magisch anzieht. Also der hat eigentlich kaum eine ruhige Minute für sich. Die Leute kleben Jesus an den Lippen. Die wollen immer mehr von ihm hören, mehr mit ihm erleben. Er ist es, der Kranke heilt, der Dämonen austreibt, der Sünden vergibt, der sich das Essen mit Ausgestoßenen, mit Sündern schmecken lässt. Und er ist derjenige, der auf diese Weise und auch mit Worten das anbrechende Reich Gottes verkündet. Er verkündet so Gottes Königreich, seine Herrschaft, seinen Einzug in diese Welt. Und Jesus ist, wenn man sich das alles, finde ich, vor Augen führt, dann ist klar, dass die Menschen ihn in Jerusalem so empfangen, wie sie das getan haben. Sie haben ihn wie einen König empfangen und die haben erwartet, jetzt passiert was ganz Entscheidendes. Und nun kommen da also die Männer mit dieser Frage. Woher nimmst du dir das Recht? Woher nimmst du dir diese Vollmacht? Und wir haben ja so eine Vogelperspektive im Grunde über das Leben und Wirken Jesu. Wir denken dann so klar, ja, ist ja alles sonnenklar, natürlich, er hat Gottes Vollmacht. Aber ich glaube, es lohnt sich sehr, nochmal genauer hinzuschauen, was denn jetzt eigentlich genau mit dieser Vollmacht gemeint ist. Er stellt die Frage. Also er beantwortet ja erstmal diese Frage gar nicht so richtig, sondern er stellt so eine Gegenfrage und sagt, was glaubt ihr denn? Woher war die Taufe von Johannes eigentlich? War sie göttlich oder menschlich? Um die Frage also zu beantworten, woher nimmt er diese Vollmacht, muss man jetzt wiederum erstmal an den Anfang des Markus-Evangeliums zurückschauen. Johannes der Täufer hält sich in der Wüste auf, am Jordan, Und da steht, die Menschen kommen in Scharen zu ihm. Da steht genau die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft von Jerusalem. Also irgendwie diese führenden Männer waren aber nicht dabei. Also die haben das irgendwie verpasst. Und die kommen dazu, ihn, um ihre Sünden zu bekennen und sich taufen zu lassen. Und das Erstaunliche ist ja, dass auch Jesus sich taufen lässt. Und es ist zu vermuten, weil da immer so ein Massenauflauf war, dass das ja auch nicht unbemerkt geblieben ist. Da haben viele Menschen mitverfolgt, wie sich über Jesus der Himmel geöffnet hat, wie der Heilige Geist auf ihn herabgekommen ist und wie der Vater zu ihm gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dieser Moment, das ist die Geburtsstunde für die Vollmacht Jesu. Noch bevor er irgendetwas öffentlich getan oder gesagt hat. Seine Vollmacht, die liegt im Wissen über seine Identität als Sohn Gottes. In der Erfahrung über die Freude Gottes an seiner Existenz, dass es ihn einfach gibt. Und Gott gibt in dem Heiligen Geist, ich finde, da kommt ganz eindrücklich zum Vorschein, wie Gott uns in der Dreieinigkeit begegnet. Gott gibt Jesus diesen Heiligen Geist jetzt. Jesus weiß, der Heilige Geist ist jetzt in mir gegenwärtig. Und da, wo ich hinkomme, da kommt Gott hin. Und da, wo ich hinkommen werde, da wird auch Gott durch mich handeln. Jesus weiß, er ist der Bevollmächtigte Gottes. Wenn die Menschen Jesus sehen, sehen sie Gott. Jesus hat seine Vollmacht, also von alleroberster Instanz. Und als Jesus dann einige Zeit später mit seiner öffentlichen Wirksamkeit beginnt, sind die Menschen auch wirklich zutiefst beeindruckt von ihm und seinem Handeln und seiner Lehre. Also er eröffnet im Grunde so sein Handeln mit einem absoluten Paukenschlag. Es ist erstmal eine Dämonenaustreibung und das geschieht in absoluter Vollmacht. Die dämonische Kraft muss fliehen. Und die Menschen, ich stelle mir das richtig vor, wie die mit offenen Mündern da stehen, staunen. Und da lesen wir auch in Markus 1 direkt, alle waren erstaunt und erschrocken und einer sagte zum anderen, was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine neue Lehre verkündet. Sogar den bösen Geistern befiehlt er und sie gehorchen ihm. Bald gab es im gesamten Gebiet von Galiläa keinen Ort mehr, an dem man nicht von Jesus sprach. Jesus beginnt zu wirken und sein Name ist sofort in aller Munde. Und auch so in weiteren Kapiteln kommt dann eben noch vereinzelt oder ist die Rede von der Vollmacht Jesu, also diesem Begriff, diesem Exousia-Begriff. Aber sein Handeln, was wir dann lesen, das spricht total für diese Vollmacht. Es werden Kranke geheilt. Es fängt schon damit an, dass Jesus dahergeht und sagt, so komm du und du und du, ihr folgt mir jetzt nach. Da steht jetzt nicht, oh, ich muss mal überlegen, was ich jetzt mache. Die gingen einfach mit. Also das war eine totale Vollmacht-Attraktivität, die von Jesus ausging. Er hatte Vollmacht über Naturgewalten. Er hat einen Sturm gestillt. Er hat Brot vermehrt. Es hat sich in so vielen Gelegenheiten gezeigt. Es war eigentlich sonnenklar, mit Jesus bricht das Reich Gottes an, bricht Gottes Herrschaft an. Es ist nicht zu übersehen. Und die meisten Menschen schienen das damals ja auch erkannt zu haben. Hier passiert etwas ganz Besonderes. Das ist so die Exousia im Markus-Evangelium. Wie begegnet uns da diese Vollmacht? So ein weiterer Schlüssel, um sich dem zu nähern, wie man diese Herrschaft oder diese Vollmacht verstehen kann, ist, wenn man den Gebrauch des Wortes im Kontext der damaligen Zeit betrachtet. Jerusalem und ganz Israel, die gehörten ja damals zum legendären Imperium Romanum. Also Exousia war da die unumschränkte Befehlsgewalt des jeweiligen Kaisers. Und der hat sie wiederum nach unten weiter delegiert an seine Statthalter. Und das war so zwar lokal und auch zeitlich beschränkt, aber er hat das weiter delegiert. Wenn ihr euch jetzt an Ostergarten erinnert, die Römer, unser Römer im Eingangsbereich, die waren präsent. Also, und die haben das notfalls wirklich mit militärischer Macht durchgedrückt, was im Römischen Reich gelten sollte. Und das waren also im Römischen Reich ganz vertikale Herrschaftsstrukturen. Das ging von oben nach unten durch. Macht wurde durchgedrückt, aufgezwungen und es wurde im Grunde auch keine Rücksicht auf Verluste genommen. Und diese römische Macht, das war zu Jesu Zeit echt ein rotes Tuch, denn das war ein ganz politischer Begriff und der hat für die Juden auch überhaupt nichts Gutes bedeutet, denn sie mussten sich ja auch dieser römischen Vollmacht beugen. Und nun kommt also Jesus daher und handelt auch in Vollmacht. Wir haben ja eben gesehen, auch diese Vollmacht war von höchster Stelle übergeben, aber es war eine ganz andere Quelle als eben die im Römischen Reich. Und deshalb unterschied sich auch diese Vollmacht Jesu ganz gewaltig von der Vollmacht, wie sie im Römischen Reich galt. Es gibt eine Schlüsselstelle im Markus-Evangelium, die uns sagt, wie wir diese Exousia, diese Vollmacht Jesu zu verstehen haben. Die steht in Markus 10. Da geht es im Kreis der Jünger ganz hoch her. Und es geht zum Thema Herrschen und Dienen. Und da sind Jakobus und Johannes und die schleichen sich so an Jesus ran und sagen, Mensch Jesus, also wenn du dann so mal in der Ewigkeit bist, wir würden echt gerne so rechts und links neben dir, kannst du das vielleicht irgendwie einrichten? Und sie wollen gerne mit ihm herrschen, die wollen auch gerne mal das Sagen haben. Und die anderen Jünger, die ärgern sich gewaltig über diese Vermessenheit. Was wagen die sich? Also was erdreisten die sich? Warum ausgerechnet sie? Und Jesus gibt ihnen allen dann eine kleine Lehrstunde. Lesen wir in Markus 10, ab Vers 42. Und Jesus rief sie zusammen und sagte ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, die über die Völker zu regieren scheinen, den Herrn nach unten herauskehren und ihre Großen ihre Vollmacht nach unten ausspielen. Nicht so ist es aber bei euch, sondern wer großer werden will unter euch, sei euer Diener. Und wer erster unter euch sein will, sei aller Sklave. Und Jesus nimmt in dieser Stelle ganz, ganz deutlich Bezug auf dieses römische Herrschaftssystem. Vollmacht nach unten ausspielen. So soll es nicht sein. In diesem, das ist eigentlich ein einziges Verb. Und da kommt auch dieser Begriff Exousia drin vor. Es soll nicht nach unten geherrscht werden. Jesus entwirft ein Gegenmodell. Bei ihm soll es eigentlich alles umgekehrt sein. Mir ist da so ein Lied eingefallen, das haben wir auch eine Zeit im Kindergottesdienst gesungen. Und ich glaube auch, das kam eigentlich ursprünglich von den Rangern. Da heißt es, in seinem Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinaus kommen, bist du unten nicht verkehrt. Um groß zu werden, lerne klein zu sein. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Und Jesus hat diese Art von Vollmacht in absoluter Perfektion vorgelebt. Sein oberstes Ziel war, das, was er immer im Blick hatte, dass Menschen heil werden an Körper und Seele, dass sie zurückkehren eben in diese heilsame Gegenwart Gottes. Dafür hat Jesus letztendlich mit seinem Leben bezahlt und er verzichtete dabei auf jegliche Ausübung von Macht gegenüber Menschen. Jesus zwingt niemandem seine Herrschaft auf. Und Menschen, die ja nun Jesus nachfolgen wollen, das lesen wir jetzt hier in diesem Abschnitt, sind herausgefordert, es ihm gleich zu tun. Menschen, die Jesus nachfolgen, haben quasi ständig Gegenteiltag. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht wenn ihr eigene Kinder habt. Das ist ein ganz cooles Spiel, heute ist Gegenteiltag und man macht etwas oder man sagt etwas und muss genau das Gegenteil tun. So ist das bei Jesus. Du willst herrschen? Okay, fang an zu dienen. Du willst Erster sein? Super. Fang an, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen und anderen Menschen Gutes zu tun, andere Menschen groß zu machen. Du möchtest etwas Großes bewirken im Reich Gottes? Klasse, mach's wie Jesus, verschwende dein Leben. Die Vollmacht Jesu ist keine gewaltsame Machtausübung über Menschen, sondern sie ist Dienst an den Menschen. Die Vollmacht Jesu dient einzig und allein dazu, dass sich Gottes Reich und seine Herrschaft ausbreiten kann. Und die Vollmacht Jesu, die bereitet Gott, seiner Gegenwart, seinem Heiligen Geist einen Landeplatz in dieser Welt. Gott will durch Jesus die Menschen in seine Gegenwart lieben, indem er ihnen dient, indem er Sünden vergibt, indem er Gnade vor Recht ergehen lässt. Vielleicht kriegst du das jetzt nicht zusammen mit dem, wie Jesus da im Tempel auftritt. Da war das ja, wirkte das nicht besonders dienend. Aber ich würde sagen, Jesus tritt auch in dieser autoritativen Vollmacht auf. Aber das tut er eigentlich nur gegenüber Strukturen und gegenüber Mächten, die seinem Auftrag im Weg stehen, nämlich dass das Reich Gottes kommt. Das sehen wir eben in der Tempelreinigung oder auch in den vielen Dämonenaustreibungen, die berichtet werden. Da kann er ganz autoritativ seine Vollmacht ins Spiel bringen. Ja, das einmal, um diesen Text sich dem anzunähern, die Vollmacht, die Jesus hatte. Es ist eine dienende Vollmacht. Diese Vollmacht dient den Menschen. Sie dient dem Ausbreiten des Reiches Gottes. Das ist das große Ziel und das ist auch das Ziel, was wir als Gemeinde immer wieder im Blick behalten sollen. So, nun sind da also diese Schriftgelehrten, Priester, Ältesten, diese Mitglieder des Hohen Rates. Und jetzt wollen wir mal anschauen, was machen die jetzt eigentlich damit? Es ist ja eigentlich so ein bisschen, also ich habe mir erst an dem Text ein bisschen die Zähne ausgebissen. Das ist ja alles so skurril damit. Die kommen mit einer Frage und da kommt eine Gegenfrage und das ist alles so verworren irgendwie. Eigentlich haben ja diese Männer Jesus eine ganz berechnende Frage gestellt. Die wollten eigentlich Jesus schon in eine Falle locken. Die wollten, dass Jesus sagt, ja klar, ich bin der Sohn Gottes, aus dieser Vollmacht tue ich das. Dann hätten sie ihn direkt der Gotteslästerung anklagen können und er wäre noch schneller am Kreuz gewesen. Das folgt dann irgendwann, aber ich glaube, Jesus hat diese Zeit noch gebraucht, um ja, noch den Menschen Dinge zu lehren und ihnen zu zeigen, wie er eben ist, wie er mit dieser Situation umgeht. Und so antwortet er in dieser Moment mit einer Gegenfrage. Und das mutet für uns in dem Sinn auch ein bisschen seltsam an, dass wir denken, was soll das Ganze jetzt? Das war zur damaligen Zeit aber sehr typisch. Das waren so diese typischen Streit- und Lehrgespräche unter Rabbinern und auch ihren Schülern. Und ich finde im Grunde das total gnädig, weil Jesus diesen Männern, also diesem Führungsgremium, noch mal mit Gnade und mit einer Chance entgegenkommt, dass sie seine Haltung ihm gegenüber noch mal überdenken können. Ich lese das einmal noch mal vor, diese Verse 29 und 30. Da sagt Jesus, ich will euch eine Gegenfrage stellen, erwiderte Jesus. Beantwortet sie mir und ich werde euch sagen, woher ich die Vollmacht habe, so zu handeln. Die Taufe des Johannes, stammte sie vom Himmel oder von Menschen? Was ist eure Antwort? Ja, Jesus formuliert seine Frage auf eine ganz besondere Weise. Das kommt hier in der Übersetzung nicht so gut heraus. Er sagt eigentlich, ich werde euch eine einzige Frage stellen. Und es wird so klar, wie das formuliert ist, da kommt jetzt es kommt die Frage, an der sich alles, absolut alles entscheiden wird. Die Taufe des Johannes, stammte sie vom Himmel oder von Menschen? An dieser Frage entscheidet sich die göttliche Wahrheit und der göttliche Plan. Und übersetzt heißt das eigentlich so viel, erkennt ihr Jesus als Gottes Sohn an? Erkennt ihr, dass mit ihm das Reich Gottes auf der Welt anbricht? Und die Gelehrten, die verhalten sich ja da so ein bisschen komisch. Ne? Die beratschlagen, die ziehen sich so in ihren Kreis zurück. Die haben eigentlich, glaube ich, gar kein Interesse daran, diese Frage ehrlich zu beantworten. Die wägen ab, die taktieren eigentlich so ein bisschen. Und zwar sind die von folgenden Überlegungen bestimmt. Also sie überlegen, sagen sie also jetzt, Johannes war von Gott gesandt. Dann ist ja die große Frage, warum waren Sie denn nicht bei denjenigen, die damit in die Wüste gegangen sind zu Johannes und sich haben taufen lassen? Dann müssten Sie also einen Fehler eingestehen und dann verlieren Sie Ihre Stellung, die Sie da als religiöse Führer haben. Und das wollen Sie natürlich nicht. Und Sie sind ja damit im Grunde eher verhaftet in diesem römischen Vollmachtsmodell. Sie spüren Druck von oben, von den Römern. Diesen Druck, den geben sie dann schön nach unten weiter, durch ihre Art auch da im Tempel zu handeln und die Religion hochzuhalten. Und dann ist eben die andere Möglichkeit, sie sagen, die Taufe des Johannes war menschlich, und dann wissen sie, sie werden zu 100% das Volk gegen sich aufbringen. Denn das Volk hält Johannes für einen Propheten. Die halten ihn wirklich für einen, der von Gott gesandt ist. Und dann würden sie sich im Grunde auch disqualifizieren als diejenigen, die das Sagen haben. Und so geben die also eine ganz ausweichende Antwort und verhindern damit eigentlich, dass auch sie bekennen und erkennen können, wer Jesus ist, nämlich der Sohn Gottes. Jesus rückt ja diesen führenden Männern total auf die Pelle. Also der ist jetzt nicht mehr irgendwo im Land unterwegs, und das hat ja in ihren Augen schon genug Ärger bereitet, sondern Jesus dringt in ihren Bereich an. Er kommt in ihren Hoheitsbereich, da wo sie bestimmen, wo sie das Sagen haben, und es wird ganz schön unbequem für sie. Sie müssen jetzt Stellung beziehen zu ihm, seiner Person, seinem Handeln, seiner Lehre. Wie reagieren wir denn? Wie reagierst du, wenn Jesus dir nahe kommt? Und die Frage ist, erlaubst du Jesus überhaupt, dir nahe zu kommen, nah an dich ranzukommen? Oder hältst du ihn auch lieber auf Abstand, weil es eigentlich angenehmer ist und sich besser anfühlt, noch das Sagen zu behalten? Auch für uns entscheidet sich alles an dieser Frage, für wen du Jesus hältst. Jeder von uns ist herausgefordert, Stellung zu beziehen. Für wen hältst du Jesus? Wie reagierst du? Und es gibt immer einen Punkt, wo wir das zum ersten Mal machen. Und vielleicht ist auch jemand hier, der sagt, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich habe eigentlich noch nie richtig zu Jesus Stellung bezogen. Vielleicht hast du noch nie gesagt, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass ich durch ihn, durch seinen Tod am Kreuz, wieder Gemeinschaft mit Gott haben kann. Dann kann heute so ein Tag sein. Hier sind nach dem Gottesdienst auch Menschen, die gerne mit dir beten. Und viele von uns, die sind aber schon ganz lange mit Jesus unterwegs. Und auch für uns ist diese Frage, erlauben wir Gott immer wieder aufs Neue, uns in seinen Herrschaftsbereich hineinzuholen, uns ganz nahe zu kommen? Erlaubst du Jesus, dir ganz nahe zu kommen? Und das ist nicht immer nur dieses kuschelige, das wünschen wir uns ja, ich finde das auch toll, und das macht Jesus auch, dass er uns sagt, wie sehr er uns liebt. Das ist nicht immer nur über den Kopf streichen, das ist manchmal auch, das kann manchmal auch ein bisschen wehtun. Aber Jesus, der braucht immer wieder diese Erlaubnis von uns. Jesus herrscht nicht von oben herab über uns und drängt sich auf. Er braucht immer diese Erlaubnis von uns, ich lade dich ein, du darfst zu mir reden, auch wenn es unbequem ist. Es gibt ja auch in unserem Leben immer wieder Dinge, die uns wie von oben herab bestimmen, die uns eigentlich so im Griff haben. Und damit meine ich nicht Dinge von außen, ich meine damit auch nicht andere Menschen, sondern ich meine Haltungen, Gedanken, Haltungen eigentlich, die uns unfrei machen und die verhindern eigentlich, dass sich Gottes Reich in meinem Leben und auch in meinem Umfeld ausbreiten kann. Und mit solchen Haltungen bewegen wir uns eigentlich immer noch in diesem falschen Vollmachtsmodell. Und das sind Haltungen, die wir auch bei diesen Gelehrten, die da zu Jesus kommen, beobachten können. Und das sind Stolz, das sind Rechthaberei, Besserwisserei, das ist Überheblichkeit, Egoismus, das ist das Gesicht und das eigene Ansehen wahren wollen, das ist Menschenfurcht, das ist auch mal taktieren oder die eigene Haut retten wollen. Manchmal sind es auch Handlungen wie ein sich untereinander beratschlagen, man könnte das vielleicht auch Tratschen nennen. Und letztendlich bedeutet das dann, dass ich mit diesen Haltungen nicht klar Stellung beziehe zu Jesus, wer er ist, wie er herrscht, wie er Vollmacht ausübt. Und ich glaube, dass Jesus uns einlädt, heute einlädt, dass wir uns in seinen Herrschaftsbereich reinholen lassen, dass wir uns in seinem Beherrschaftsbereich mit seiner Vollmacht dienen lassen. Jesus wünscht sich total, dass wir ungetrübte Gemeinschaft mit dem Vater und ihm haben können. Jesus ist das nicht schwer, der muss nur ein Wort sprechen, dann ist das, was uns von oben herab regiert und eigentlich der Gemeinschaft mit Gott im Weg steht, vergeben und muss verschwinden. Sünde muss verschwinden, falsche Haltungen müssen verschwinden. Wir haben das eben gesungen, Jesus ist ein kraftvoller Name und Jesus hat diese Macht, er hat die Macht, Sünden zu vergeben und auch falsche Haltungen zu verändern und auch zu vergeben. Ein Wort, ein Bekenntnis, eine Einladung von unserer Seite und Jesus vergibt sofort. Ich glaube auch, Jesus lädt uns durch diesen Text ein, dass wir uns neu wieder unsere Identität als Sohn und Tochter Gottes zusprechen lassen. Das war der Kern und der Startpunkt von Jesu Handeln in Vollmacht. Auch du bist Gottes geliebter Sohn, Gottes geliebte Tochter. Gott freut sich über dich. Und auch du bist bevollmächtigt. Jesus möchte das, dass du in seinem Auftrag handeln kannst. Und dass du dazu beiträgst, dass sich Gottes Reich ausbreitet. Das ist auch deine Bestimmung. Und wir wissen jetzt ja, wo das hinführt. Das bedeutet für uns dienen statt herrschen. Das bedeutet unten statt oben. Ausbreiten von Gottes Reich statt beharren auf meiner Macht und Meinung. Es geht darum, das ist der Kern, dass wir Menschen einladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen und heil zu werden. Und dass ich mich auch selbst immer wieder einladen lasse in diese heilende Gegenwart Gottes. Und ich denke als letztes noch, Jesus lädt uns ein, ihn selbst im Blick zu behalten, wie Marika das am Anfang veranschaulicht hat mit den Bällen. Das alles können wir, nur das können wir nicht aus uns selbst heraus. Manchmal ist das ganz schwer zu sagen, ich lag falsch oder ich habe eine falsche Haltung. Da ist auch was in meinem Leben, das hindert mich echt an dieser Gemeinschaft mit Gott. Aber wenn wir Jesus im Blick behalten, der alle göttliche Vollmacht hat, dann kriegen auch wir das hin. Dann kriegen wir das hin, auch diesen Weg zu gehen, wie Jesus den gegangen ist, dass wir dienen können. Dann können wir auch uns selbst, unsere Bedürfnisse, unsere Meinung nicht so wichtig nehmen und stattdessen den anderen wichtiger nehmen. Alles dient dazu, dass Gottes Reich sich ausbreiten kann. Und ich lade dich jetzt ein, dass wir hören jetzt noch ganz kurz kleines Instrumentalstück, dass du einfach echt mit offenen Händen vor Gott bist. Frag Gott einfach mal, ob es irgendwas gibt, was dich hindert an der Gemeinschaft mit ihm. Lad ihn ein, zu dir zu reden und es ist ein Wort und es ist vergeben. Und es ist so das Allerbeste, was uns passieren kann, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu sein und am Bau seines Reiches mitzuwirken, an dieser großen Perspektive. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass deine Vollmacht so ganz anders ist, als wir uns das vorstellen. Danke, dass du gekommen bist, um zu dienen. Du hast dein Leben gegeben. Jesus, und ich bitte dich, dass du uns deinen Sinn gibst, dass wir so leben, wie du gelebt hast, dass wir auch diesen dienenden Weg gehen können. Jesus, ich bitte dich, dass du zeigst, was dem im Weg steht, wo wir dir da auch vielleicht im Weg stehen. Und danke, dass du treu bist, dass du gut bist und dass du gute Gedanken über jeden Einzelnen hier denkst und auch über uns als Gemeinde. Amen.